Es ist ja schon ein bisschen kühn, liebe Gemeinde, am Muttertag ein Bibelwort zu bekommen, in dem gleich fünfmal hintereinander Vater kommt. Aber vor allem steht doch drin, dass der Wille des Vaters ist, nicht bloß der Wille, ist wohlgefällig, dass wir erquickt werden. Und zu den großen, unbeschreiblich großen Erquickungen unseres Lebens gehören die Mütter. In dem Korntal, in dem ich wohnen darf, da gab es einmal 40 Jahre lang den Pfarrer Staudt. Ich denke, er war verwandt mit dem Präsidenten des VfB. Und vom VfB rede ich seit gestern in hohen Tönen. Dieser Pfarrer Staudt war ein schüchterner Mann, bis ihm eine vornehme Basler Dame gesagt hat, die Luise Kölner ist für Sie bestimmt. Und da hat er später gesagt, mit dieser Frau und mit der Mutter meiner Kinder war es, wie wenn der Himmel aufgetan worden wäre. Das ist, was wir an unseren Frauen und Müttern haben. Aber jetzt zu dem Bibelwort, das uns in der Gemeinschaft vieler Gemeinden in unserem Vaterland heute wichtig gemacht wird. Jesus hob an zu der Zeit und sprach, Vater, ich preise dich, dass du offenbaren willst. Der Vater ist dafür, dass uns erleuchtete Augen des Herzens gegeben werden, dass wir Aha-Erlebnisse des Glaubens haben, dass wir Durchblicke bekommen für geistliche Dinge, die uns vorher verschlossen waren. Wie dürfte ich mich sonst erkühnen, heute dieses großartige Wort des Herrn Jesus auszulegen? Ich muss Ihnen bekennen, ich habe jahrelang einen Bogen um dieses Wort gemacht. Ich war wie blockiert. Denn die erste richtige Predigt meines Lebens durfte ich über dieses Wort halten. Damals sicherheitshalber unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Predigerseminar der Universität Tübingen. Und nachdem ich Amen gesagt hatte, wurde ich so abgebürstet von den Kollegen und vom Herrn Dozenten, dass wie eine Blockierung war, ich habe mich an dieses herrliche Jesuswort gar nicht mehr gewagt. Die Kollegen haben gesagt, du hast viel zu schnell gesprochen, du hast viel zu viel Fremdworte drin gehabt, du hast die Gemeinde überstürmt mit deinen Gedanken. Das war damals noch so, heute nicht mehr. Und der Dozent hat gesagt, sie haben ja nicht von Ferne erfasst, und auch nicht von Ferne weitergeben können, auf was es Jesus ankam. Und sie haben von Ferne nicht erfasst, dass Jesus aufgenommen hat, was denn die Mühseligen und Beladenen sind. Er hat gesagt, das sind doch nicht Leute mit Alltagssorgen gewesen, sondern Leute, die gewusst haben, so wie ich Gott traurig gemacht habe, kann ich nicht vor ihn treten. Und die nun alles dran gesetzt haben, alle Mühe und Arbeit, koste, was es wolle. Ich möchte vor Gott ankommen können. Mit denen hat Jesus geredet. Aber diese Blockierung von einst hat der Gott, der offenbart, aufgehoben auf wunderbare Weise. Jahre später hat mir ein Vorgesetzter, der zur Visitation kam und Visitation ist in Württemberg immer so eine Vorstufe vom jüngsten Gericht. Der hat zu mir tröstlich gesagt, Chef Buch, ich kenne Sie schon lange. Damals bei Ihrer Prüfungspredigt saß ich hinten drin. Und trotz allem, was Sie gesagt haben, musste ich weinen. weil mir Jesus über diesem Wort klargemacht hat, wer er ist. Sehen Sie das offenbaren, trotz meiner Predigt, trotz meiner unangemessenen Ausführung, hat ein armer Student zum ersten Mal richtig begriffen, wer Jesus ist. Martin Luther hat in seiner letzten Predigt, kurz vor seinem Tod in Eisleben, über diesen Bibelabschnitt gepredigt. Und er hat eingeleitend gesagt, das ist ein schönes Wort, ein einzigartiges Wort. Ja, es ist ein schönes und einzigartiges Wort. Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Es war ein Grundwort des Herrn Jesus. Komm, folge mir nach, komm zu mir. Taucht immer wieder im Evangelium auf. Es ist ein Wort voll Herzlichkeit. Komm doch. Und geprägt von Dringlichkeit. Auf, los, pack's doch. Lass nicht lange liegen. Komm. Zugleich mit einer dringlichen Einladung verbunden. Ach, wenn wir Pfarrerhausbesuche machen und an einer Tür klingeln, dann erleben Sie wie oft, dass die Leute sagen, ja, was wollen Sie? Ach, von der Kirche kommen Sie, geben Sie her, was Sie haben. Selten kommt es vor, dass jemand sagt, kommen Sie doch herein, und dass die ganze Gebärde deutlich macht, ich bin willkommen. Wenn der Herr Jesus sagt, komm zu mir, müsste ich vorstellen, er beugt sich zu Ihnen herunter, komm doch. Es war das Erkennungswort des Herrn Jesus. Damals mitten im Sturm auf dem See Genezareth, als da mitten im Gischt der Wellen eine Gestalt kam und die anderen Jünger schrien vor Furcht. Sie wussten nicht, ist es ein Gespenst oder Klabautermann. Sagte Jesus, ich bin's. Und Petrus hat gesagt, wenn du es wirklich bist, Jesus, dann sag doch mal, komm. An diesem Wort werde ich erkennen, ob du es wirklich bist. Wenn Jesus gesagt hat, komm, war es deutlich, das ist der Heiland, der mich einlädt. Nach jahrzehntelangem Dienst in der Kirche durchdringt mich doch immer bei den Abendmahlsfeiern wie ein heiliger Schauer, wenn ich im Auftrag des Herrn Jesus sagen darf, kommt, denn es ist alles bereit. Da wird nicht gesagt, versteh's doch, begreif's doch, lerne. Komm, komm doch. Welch ein Trost. Jesus ist aus auf Gemeinschaft mit ihm. Nehmt auf euch mein Joch. Also nicht so ein Joch, mit dem man zwei Zugochsen zusammengebunden hat, ob sie wollten oder nicht, sie mussten miteinander gehen. Ja, sagt Jesus, miteinander, ja, mit mir, in enger Gemeinschaft mit mir, aber mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und sie hat begriffen, dass Jesus sich mit ihnen aufs Engste zusammenbinden will, unauflöslich. Einer der großen Zeugen Jesu, dem viele Menschen den Weg zum Heil verdanken, ist auf dem Sterbebett überfallen worden von der Erinnerung an so vieles, was falsch gelaufen war. Da auch er Menschen verletzt hatte, enttäuscht hatte. Und da hat er sterbend zu seiner Frau gesagt, Frau, ich komme in die Hölle. So vieles falsch gelaufen. Da hat sie den richtigen Trost bereit gehabt, dann müsste Jesus auch in die Hölle. Er hat sich mit ihr zusammengebunden. Das will Jesus, komm, mein Joch ist sanft. Und dass der Herr Jesus uns das heute offenbaren wollte. Bis hinein in die dunklen Stunden, da wir nicht mehr aus und ein wissen, er ist da. Mit ihm zum Vater. Das hat damals in jener Stunde niemand begreifen wollen. Unser Abschnitt beginnt zu der Zeit. Und in der Bibel hat jeder kleine Satzteil seine Bedeutung. Zu der Zeit, als Jesus Wunder getan hatte, Heilungen, Speisungen, Tröstungen, hat niemand sich einladen lassen, zu Gott umzukehren. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, alles Orte, in denen Jesus gewirkt hat, mehr konnte man gar nicht mehr wirken, heilsam Wirkung. Und doch hat niemand Buße getan, nicht sich von ihm mitnehmen lassen zu Gott. Sie haben ihn gepriesen, sie hat von ihm gesprochen als Wundertäter. Und jetzt sagt Jesus, niemand versteht den Sohn. Nicht bloß ein paar, niemand. Wer ich bin, hat nicht einer begriffen. Und wer der Vater ist, versteht auch niemand. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Liebe Schwestern und Brüder, wie oft gehören wir zu diesem Niemand? Das ist ein ausschließliches Wort. Wie wenn wir sagen, nobody is perfect. Keiner ist vollkommen. Und wir gehören auch, wir, die wir dem Herrn Jesus doch nahestehen wollen, gehören zu leicht zu denen, ja, lass mich sagen, die das singen, Herr, ich erhebe dich, ich erhebe dich. Dabei leben wir davon, dass er mich erhebt. Ich bin doch so oft im Keller, wo nichts mehr von Erheben drin ist. Und wie oft meine ich, ich müsste mit all den Problemen meines Lebens und meiner Enkel und meines eigenen Wesens selber fertig werden. Hast du eigentlich begriffen, dass der Heiland da ist für die Mühseligen und Beladenen, die sich abquälen? Niemand kennt den Sohn. Der Herr Jesus will uns herausholen, herausretten aus diesem furchtbaren Gesetz. Niemand kennt den Sohn. Deshalb ist so voll elementarer, unvergleichlicher Kraft, wenn Jesus sagt, komm. Ich preise dich, Herr Himmels und der Erde, das ist der Schöpfer, der mit Schöpferkraft unser Universum perfekt gestaltet hat. Sehr gut. Und nun hat er alles dem Sohn übergeben. Alles ist mir übergeben vom Vater. Ja, der Vater hat Freude dran, dass ich jetzt in Schöpfervollmacht handeln kann. Und wie der Vater bei der Schöpfung gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. So darf ich jetzt zu dir sagen, komm. Und du wirst herausgeholt aus deinem Unverständnis für Jesus und aus dem Bann, der wie ein Gericht Gottes über unsere Welt liegt. Klammer auf, ist da immer etwas zu vordergründig. Wenn gesagt wird, wir müssen Killerspiele verbieten, wir müssen Waffen bei den Schützenvereinen einsperren, damit es besser wird, wir müssen bessere Schulbildung haben. Nein, wir brauchen den Heiland, den man anrufen kann, wie Martin Luther morgens und abends gebetet hat, dass der böse Feind keine Macht über mich hat, über mich, aus dessen Herzen Mord kommt. Dazu ist Jesus da, nicht, dass wir ihn erheben, sondern dass er hilft, dass der böse Feind mich bewahrt und nicht mitreißt. Es ist schön und einmalig, dass Jesus in Vollmacht sagen kann, komm. Komm heraus aus dieser menschlichen Not, mich nicht zu kennen, den Vater nicht zu kennen, ein bisschen religiöse Gefühle zu haben, ein bisschen zu diskutieren über Jesus. Komm. In enge Gemeinschaft mit mir. Aber wissen Sie, was so ganz besonders schön ist, so besonders einmalig an der Einladung von Jesus, dass er Mühselige und Beladene nicht abschreibt, sondern dass die Würde des Heilands ist, uns Mühselige und Beladene bei sich zu haben. Also Leute, die wissen, so wie ich bin, kann ich dem heiligen Gott nicht unter die Augen treten. Der Herr Jesus hat mit seinem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner uns zwei so Modelle geschildert. Der Mühselige, ich opfere den Zehnten und faste zweimal in der Woche, ich möchte doch vor Gott gerecht werden. Und er hat uns den Beladenen geschildert, der nicht wagte, seine Augen aufzuheben, sondern dass er sagen konnte, er sei mir Sünder gnädig. Wenn ich all das zusammenzähle, was in meinem Leben falsch gelaufen ist, womit ich dich traurig gemacht habe, mich drückt es in den Boden hinein. Und jetzt sagt Jesus zu solch Mühseligen und Beladenen, komm. Natürlich sind alle die gemeint, auch gemeint, die viel Schweres in ihrem Leben haben, mit sich selber, mit den Lebensumständen, auch die vielen Einsamen, die Trauernden, aber vor allem die, von denen es in Matthäus 9 berichtet wird, es jammerte Jesus. Es hat ihn innerlich geschüttelt, als er die Menschen sah, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Leute, die aus irgendeinem Grund plötzlich von Gott weggekommen sind, abgedriftet sind vom lebendigen Gott und von seiner Kraft. Denen will Jesus Erquickung geben. Ich will euch erquicken. Jetzt würde ich gerne eine ganze Bibelstundenreihe halten über dieses Ich will in der Bibel. Bis ins Sterben hinein soll sie trösten, dass der Herr Jesus zu seinem Vater gesagt hat, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Das will der Herr Jesus. Aber müssen wir uns aufsparen für andermal. Ich wollte gerne mit Ihnen ausführlich hören, was denn die Erquickungen des Herrn Jesus sind. Habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Gott? Dahinter steht die Erfahrung des Paul Gerhard. 30-jähriger Krieg, Familiennöte, Krankheit, Entehrung. Und zum Schlimmsten im Leben gehört, wenn ihnen die Ehre genommen wird, wenn der Ehre gekratzt wird. Das ist alles Paul Gerhard erlebt. In ihm kann ich mich freuen. Mein Jesus hält zu mir. Mein Jesus ist meine Ehre, mein Glanz und schönstes Licht. Das sind Erquickungen. Dass sie bis zum Sterben wissen, mein Jesus ist da, ich muss meine Angehörigen loslassen, dieses Leben, an dem ich so hing, mein Jesus lässt mich nicht. Wenn niemand dich erquicken kann, so hat der Zürcher Pfarrer Lahrvater gedichtet, wenn niemand dich erquicken kann, wenn kein Trost mehr verfängt, wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an. Schütt aus dein Herz in seinen Schoß, denn seine Macht und Güte ist groß. ja kaum zu fassen, dass wir als mühselige und Beladene von Jesus so eingeladen sind, komm. Kaum zu fassen, dass wir sagen, Herr Jesus, jetzt habe ich lange genug mich gemüht, mit all dem fertig zu werden, mit meinem begrenzten Verstand, mit all dem, was sich mir in den Weg gelegt hat, mit meiner Trauer, mit meiner Einsamkeit, mit dem vielen verfehlt mein Leben. Ich habe es lang versucht, fertig zu werden. Nun will ich es gelten lassen, dass du dafür sorgen willst. In den 30er Jahren gab es bei uns in Württemberg einen großen Theologen, Wolfgang Metzger, der damals schon gespürt hat, dass das Wort Glauben abgegriffen wird, unklar wird. Ich glaube an gute Zahncreme, ich glaube an Einlagen in den Schuhen, ich glaube an einen homöopathischen Arzt, alles Mögliche. Gell? Und da hat er gesagt, wir müssten immer wieder übersetzen mit Herrschaftswechsel. Hat sich leider nicht durchgesetzt, dieser Begriff. Aber ich will mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hirte mich regieren. Das ist Glaube. Jetzt will ich es einfach gelten lassen, dass du mich, Mühseligen und Beladenen, erquickst, wie niemand mich erquicken kann. Dass wir das fassen, dafür will der Sohn den Vater offenbaren und der Vater den Sohn. Vater, ich danke dir, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Ich weiß nicht, ob sie sich als Unmündiger manchmal vorkommen. Ich komme mir oft vor. Wenn ich in klugen Vorträgen bin, erst recht bei klugen Theologen mit vielen Fremdworten, wie die mit Begriffen jonglieren können. Und am Schluss weiß ich überhaupt nicht, ob sie überhaupt noch an Gott und die Bibel glauben. Und Jesus sagt, sei doch friedlich. Den Weisen und Klugen ist verborgen, wer ich bin und wer der Sohn ist. Ist gar kein abwertendes Urteil. Die packen es nicht. Geht es ihnen dann oft auch so nach einem so klugen Vortrag, dass sie denken, Gott sei Dank werde ich nicht aufgefordert, in Diskussionen eine Stellungnahme abzugeben. Ich käme ins Stottern. Ich habe überhaupt nichts begriffen. Da kenne ich mich nicht aus. Das sind Unmündige. Ich kenne mich nicht aus, wie die Erziehung meiner Kinder hätte recht passieren sollen. Ich kenne mich nicht richtig aus, wie man eine ideale Ehe führt. Ich kenne mich nicht richtig aus, begreife das ganz gar nicht mit der Finanzmisere. Ich bin Unmündiger. Und Jesus sagt, ihr Unmündigen, ich sorge dafür, dass ihr es packen sollt. Vater, Herr Himmels und der Erde, das ist so herrlich wie die Vollkommenheit der Schöpfung. Ist wohlgefällig vor dir, dass wir Unmündigen es fassen sollen. Dass die größte Freude Gottes ist, wenn wir noch viel enger, noch viel inniger, noch viel herzlicher, noch viel gewisser uns mit Jesus zusammenbinden lassen. Das ist wohlgefällig vor Gott. Ach, mögen wir es fassen können. Amen. Darf Sie bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Wir staunen, du Herr, Vater, Gott, Himmels und der Erde, dass du so viel für uns bereit hast, dass du anfangen willst, uns erleuchtete Augen des Herzens zu geben, dass wir zutiefst begreifen, was wir an dir, Vater, Gott, du Heiland dieser Welt haben. Und an deinem Sohn, dem Erbarmer, der sich ganz für uns gegeben hat und der sich jetzt ganz uns geben will, zusammengespannt sein will mit uns Unwürdigen. Ach, gib doch, dass wir uns nicht länger wehren, sondern das einfach gelten lassen. Der Heiland will mich ganz eng bei sich haben, heute und dieser Woche und bis in Ewigkeit, dass wir uns nicht fürchten vor dem Altwerden und Sterben, sondern du willst dich verklären und zeigen, was du schaffen kannst. Du lässt uns ewig nicht, dies ist unsere Zuversicht. Diese Zuversicht erbitten wir für all die Schwachen und Kranken und Alten und Trauernden, mit denen wir verbunden sind. Dich als den Gegenwärtigen erbitten wir für die Freizeitgruppe in der Türkei. Und wir bitten dich, dass von unserem Leben etwas ausstrahlt von dieser Gewissheit. Habe ich das Haupt zum Freund und bin geliebt bei Gott? Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Amen.